Wir werden uns die nächsten Wochen über die Sintflut und Noahs Arche unterhalten. Ich möchte beginnen mit einem Artikel, den ich im Internet gefunden habe, mit dem Titel "Alles, was ich wirklich wissen muss, habe ich von Noahs Arche gelernt." Erstens, plane voraus. Es hat nicht geregnet, als Noah die Arche baute. Zweitens, bleibe fit. Wenn du 600 Jahre alt bist, könnte dich jemand bitten, etwas sehr Großes zu tun. Drittens, höre nicht auf die Kritiker. Tu, was getan werden muss. Viertens, zur Sicherheit reise zu zweit. Fünftens, zwei sind besser dran als einer alleine. Sechstens, Schnelligkeit ist nicht immer von Vorteil. Die Affen waren an Bord, aber auch die Schnecken. Siebtens, kümmere dich um deine Tiere, als wären sie die letzten auf der Erde. Achtens, vergiss nicht, dass wir alle im selben Boot sitzen. Neunter Punkt ist ganz wichtig. Wenn das Kacker wirklich tief wird, dann sitz nicht da und beschwer dich. Schaufle! Amen. Zehntens, bleibe unter Deck im Sturm. Elftens, denk dran, dass die Arche von Amateuren gebaut wurde und die Titanic von Profis. Zwölftens, wenn du neu beginnen musst, tu das mit einem Freund an deiner Seite. 13. Erinnere dich, dass die Spechte drinnen oft eine größere Bedrohung darstellen als die Stürme draußen. 14. Punkt ist, verpass nicht das Schiff. Und 15. Punkt, egal wie grau es aussieht, es gibt immer einen Regenbogen auf der anderen Seite. Machen wir so ein bisschen zur Einleitung was Unterhaltsames. Zweiter Punkt, den ich machen möchte, ist, die Sintflut war ein historisches Ereignis. Es ist wirklich passiert. War ein sehr einschneidendes Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Und es gibt daher auch viele alte Überlieferungen und Legenden neben dem biblischen Bericht auch. Es gibt 77 Sintflutberichte auf der ganzen Welt. Zum Beispiel, da kannst du jetzt das erste Bild reinmachen, zum Beispiel das Gilgamesch oder im Gilgamesch-Epos aus dem Nahen Osten. Das ist ein assyrischer Sintflutbericht aus Ninive aus dem 12. Jahrhundert vor Christus. Kann man im Britischen Museum in London beobachten, da habe ich das Foto gemacht. Dann die Griechen haben den Deukalion-Mythos. Die Mayas haben einen Sintflutbericht, die Hooker-Indianer in Kalifornien, die Navajo-Indianer. Es gibt Berichte aus Indien, bei den Aborigines in Australien und so weiter und so fort. Chinesische natürlich, mach mal das nächste Bild rein. Ist interessant, sogar in den chinesischen Schriftzeichen könnte man einen Hinweis darauf sehen. Also das Zeichen für 8 und gemeinsam und Erde ergibt das Wort ganz und zusammengesetzt mit dem Wort Wasser ergibt es das Wort Flut. Interessant, ne? Und das Wort für Schiff oder das Schriftzeichen für Schiff im Chinesischen ist zusammengesetzt aus dem Zeichen für Gefäß und Mund oder Person und 8. Interessant, oder? In 72 Berichten geschah die Rettung aus dieser Flut durch ein Schiff und es gibt 21 Regenbogensagen auf dieser Welt. Auch der geologische Befund, es gibt geologische Hinweise auf ein katastrophales Flutereignis. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen, da könnte man eine ganze Woche drüber predigen, aber es ist total spannend, darüber zu lesen. Mein Punkt ist, Jesus glaubte an die Flut und die Arche und an Noah und er ist Gott. Er muss es wissen und das ist Grund genug für mich. In Matthäus 24, Vers 37 hat Jesus gesagt, aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Also da ist ein Bild für uns drin. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten sich bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Also die haben dahin gelebt. Geistig nicht wachsam, eingelullt. Vers 39, und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dritter Punkt, der Flutbericht ist auch literarisch sehr interessant. Der hat eine poetische Note, sehen wir hier nicht gleich, weil, wie ihr hoffentlich wisst, wir reimen mit Lauten nach Lauten, also mein Herz ist klein, darf niemand rein und so weiter. Die Hebräer haben Gedanken gereimt, sozusagen. Und hier in diesem Sintflutbericht spiegeln sich die Aussagen oder Themen um den Vers 1 im Kapitel 8. Und Gott gedachte des Noah. Mach mal bitte das nächste Bild rein, da seht ihr so die Anordnung von diesem Sintflutbericht. Also es beginnt mit Noah und dann Shem, Ham und Japhet, der Auftrag, die Arche zu bauen, Ankündigung der Flut, Bund mit Noah, Nahrung in der Arche, Gebot in die Arche zu gehen, und dann gibt es so zwei Paragraphen, wo es darum geht, 7 Tage des Wartens auf die Flut, das Betreten der Arche, Gott Jahwe schließt den Noah ein, dann kommen die 40 Tage Flut, die Wasser steigen, die Berge werden bedeckt, 150 Tage schwollen die Wasser an und dann dieser zentrale Vers, Gott gedachte des Noah. Und dann sehen wir dieses ganze Muster wieder gespiegelt. 150 Tage verliefen sich die Wasser, die Bergspitzen wurden sichtbar, die Wasser nahmen ab. 40 Tage oder am Ende von 40 Tagen öffnet Noah das Fenster der Arche. Der Rabe und die Taube verlassen die Arche. Dann 2 Paragraphen, 7 Tage des Wartens, bis das Wasser zurückgeht. Das Gebot, die Arche zu verlassen, Nahrung außerhalb der Arche, Bund mit Noah und seinen Nachkommen, keine Flut mehr in der Zukunft. Die Arche, Shem, Hem und Japhet und am Ende wieder Noah. Spannend, oder? Genial. Als erstes wollen wir uns heute die Vorgeschichte anschauen, den Kontext, den Anlass für die Sintflut. Und das ist so einer der schwierigsten und auch umstrittensten Abschnitte in der Bibel. Werdet gleich sehen, warum. Lass uns die ersten 4 Verse lesen im Kapitel 6. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, wie schön sie waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Jahre sollen 120 Jahre betragen, das heißt 120 Jahre bis zur Flut, bis zum Gericht. In jenen Tagen waren Riesen auf der Erde, und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Okay, seltsam. Also erstens sehen wir Riesen, da waren Riesen auf der Erde. Wahrscheinlich solche Kaliber wie der Goliath, der war über 3 Meter groß. Das wären die Basketballstars heute. Damals waren es die Helden, die berühmten Männer, haben wir hier gelesen. Und dann zweitens haben wir hier gesehen, da wird berichtet von sexuellen Beziehungen oder der Heirat zwischen den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen. Und es wird hier zwar nicht direkt gesagt, aber viele glauben, dass die Riesen die Kinder aus diesen Verbindungen heraus waren. Und dann als drittes fällt uns auf hier in diesem Abschnitt, im Vers 5 sehen wir die große Bosheit der Menschen auf der Erde. Worum geht's hier? Das ist ganz einfach. Es gibt 3 Theorien, worum es hier geht. Die Hauptfrage ist, wer sind die Söhne Gottes? Und die erste Theorie ist, in Hiob zum Beispiel werden Engel als Söhne Gottes bezeichnen. Und so diese erste Theorie ist, es handelt sich hier um gefallene Engel bei den Gottessöhnen und die haben Nachkommen mit den Menschenfrauen gezeugt und es hat irgendwie so die menschliche DNA ein bisschen versaut und da sind dann so Riesen, irgend so Zombie-Sonderwesen hervorgegangen. Es klingt so wie Science Fiction. Aber es gibt doch, oder es gab doch jüdische Gelehrte und auch einige Kirchenväter, die diese Theorie vertreten haben. Ein Problem dieser Theorie ist, dass Jesus sagt, dass die Engel im Himmel nicht heiraten. Also Engel sind keine geschlechtlichen Wesen, die sind Geistwesen. Wenn Engel als Menschen erschienen sind, dann war das keine Inkarnation, dass sie Mensch wurden, wirklich wie Jesus. Also schon ein bisschen strange, wie können Dämonen mit Frauen Kinder zeugen? Und ich meine, selbst wenn sie es könnten, wäre das genetisch möglich. Oder wäre das so, als wollte man einen Hasen mit einem Pferd kreuzen. Keine Ahnung. Der Gedanke ist auf jeden Fall schon ein bisschen strange, ne? Aber es gibt Leute, die diese Theorie vertreten. Eine zweite Theorie ist, dass es hier um Ehen zwischen Gottesfürchtigen und gottlosen Menschen geht. Söhne Gottes in dem Kontext dann so nach Johannes 12, Vers 1. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also Söhne Gottes in dem Sinn, wie wir das heute verstehen würden, geistliche Kinder Gottes. Manche vertreten die Theorie, dass die Gottesfürchtigen die Söhne Seth sind und die Gottlosen, die Töchter Kains. Wird hier nicht gesagt, muss nicht so sein, dass es eine gottesfürchtige und eine gottlose Familie gab. Es reicht allgemein zu sagen, es gab Menschen auf der Erde, das waren gläubige Jahwe-Anbeter und dann gab es Menschen auf der Erde, das waren ungläubige Rebellen. Aber weil die gottlosen Mädels so hübsch waren, haben sich die Gottesnachfolger mit ihnen eingelassen und haben mit ihnen Familien gegründet. Keine gute Idee. Ihr wisst, es ist einfacher, jemanden runterzuziehen, als jemanden hochzuziehen. Ihr könnt das mal ausprobieren. Einer kann sich auf den Stuhl stellen und der andere versucht, ihn runterzuziehen und du versuchst, den anderen hochzuziehen. Ihr könnt gucken, was passiert. Es erinnert uns an Gottes Gebot in 2. Korinther, Vers 6. Da heißt es, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Also lasst euch nicht mit Ungläubigen zusammenspannen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial, dem Teufel? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Und was die Partnerwahl betrifft, hat Gott uns nur ein einziges wirkliches Gebot gegeben. Ich meine, es gibt noch andere Dinge, die weise sind zu beachten, aber er hat uns nur ein wirkliches Gebot gegeben. Im 1. Korinther 7, Vers 39 heißt es, eine Frau ist frei, sich zu verheiraten, an wen sie will, nur im Herrn muss es geschehen. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Männer. Und Gott spricht hier nicht zu denen, die schon verheiratet sind und sich dann bekehren. Die können 1. Korinther 7 lesen. Die im ersten Teil von dem Kapitel. Aber Gott spricht hier zu denen, die noch nicht verheiratet sind. Zu den Singles würden wir sagen oder konkret hier eigentlich im Kontext zu den Witwen. Und er sagt ihnen ganz klar, ihr sollt nur einen Christen heiraten. Jemanden, der Jesus wirklich lebt, der Jesus wirklich ernsthaft nachfolgt. Christlichen Singles, wir sollten auch nur mit einem Christen gehen. Denn hey, das Ziel ist immer die Ehe. Und wenn du nicht bereit bist zu heiraten, dann spiel nicht rum, dann lass es einfach. aber nur einen Christen, niemand anderen. Sagt er, ja, ich werde ihn oder ich werde sie zu Jesus führen. Oder ich kenne den oder den, der war an dem Punkt auch ungehorsam und seine Frau oder ihr Mann hat sich dann bekehrt. Hey, das ist einfach Gottes Gnade und das ist die krasse Minderheit. Ich kenne mehr junge Leute, die vom Glauben an Jesus und von der Nachfolge abgefallen sind, wegen Freundschaften mit ungläubigen Jungs oder Mädels, als aus irgendeinem anderen Grund. Das ist die Realität. Das geistliche Schlachtfeld ist voll von solchen Gefallenen. Und die meisten von denen wussten es besser. Aber hey, sie sieht so gut aus. Und er ist so nett. Und man überhaupt, er lebt wahrscheinlich moralischer als mancher Christ. Hey, kein Aber. Das ist Götzendienst. Du setzt diesen Menschen in dem Moment an die Stelle Gottes eigentlich, an die Nummer eins. Vertrau Gott. Sei ihm gehorsam. Er ist ein liebender Papa. Er liebt dich. Er will dein Bestes. Deswegen sagt er uns, was er uns sagt. Also folg nicht deinen Gefühlen, sondern folg Gottes Wort, wenn du in dieser Situation bist. Dritte Theorie, also wieder zurück zu den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen. Eine dritte Theorie ist, dass Dämonen, wir sind dann wieder die Söhne Gottes in dieser Sicht, dass sie sich nach den bösesten Männern umgeschaut haben, die es gibt. Und dass die sie besessen haben, Besitz ergriffen haben von ihnen. Also es geht dann um dämonisierte Männer und durch sie haben sie gewirkt und die haben sich dann wieder die Isabels ausgesucht, die schönsten, aber bösesten Frauen, die es gibt und die haben gezielt Nachkommen mit ihnen gezeugt. So vielleicht die größten und die stärksten. Mit dem Ziel, eine böse, gottlose Leiterschaft hervorzubringen, um die Menschen ins Verderben zu führen. Könnt ihr aussuchen, welche Theorie euch am besten gefällt. Ist eine komische Schriftstelle. Aber welche Theorie auch immer die wahre ist, es ging hier um einen teuflischen Anschlag auf die Nachkommen der Frau. Erinnert ihr euch an die erste Prophetie über den Retter in Kapitel 3, im Vers 15? Wo Gott zu der Schlange gesagt hat, der Nachkomme der Frau wird dir den Kopf zertreten. Das ist der Punkt hier. Es geht um einen Anschlag auf Gottes Erlösungsplan. Und es ist ja fast gelungen, wenn wir weiter lesen. Vers 5, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Wow. Und wir sehen hier auch in diesem Vers, was wir denken und was wir sagen, das kommt aus unserem Herzen. Es war das Grundproblem. Alle Sinnen der Herzens, der Gedanken, nur böse den ganzen Tag. Also passt auf, was ihr denkt. Was ist in eurem Herzen? Das wird irgendwann auch rauskommen. Also müssen wir da ansetzen im Herzen. Nicht nur irgendwie so an den Taten, Verhaltenstherapie. Nee, es geht um eine Herzenstherapie. Und dafür ist Jesus gekommen, um unsere Herzen zu verändern. In Vers 6 lesen wir weiter, und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich gemacht habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Wow. Verderbtheit der Menschen, die Bosheit der Menschen. Alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und wir müssen ehrlich sagen, unsere Gesellschaft driftet auch immer mehr in diese Richtung ab. Das Gute, das Gläubige, das moralisch Richtige wird immer mehr ausgelacht und verachtet, und auf der anderen Seite das Böse, das Unmoralische, das Ungläubige wird gefeiert. Zumindest hat es den Anschein, dass es so ist. Und es gibt auch in unserer Gesellschaft eine Elite, die das ganz konkret verfolgt und ganz bewusst propagiert, diese Bosheit. Schaut nur, was politisch abgeht. Und ich meine, die Medien sind immer ein guter Indikator, in welche Richtung es geht. Die haben Meinungsführerschaft, Einfluss. Schaut euch an, was von Hollywood propagiert wird. Schaut euch an, was im Fernsehen propagiert wird. Und bitte, ich glaube nicht, dass Fernsehen an und für sich irgendwie schlecht oder böse ist. Glaube ich gar nicht. Ist ein Medium. Das kann man für Gutes und für Böses nutzen. Aber das Fernsehprogramm ist zum großen Teil zumindest böse. Ich hoffe, es ist euch bewusst. Die Programminhalte sind böse, wenn man das so sagen darf, gell? Und auch unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk produziert und sendet größtenteils ein unmoralisches, böses, schädliches Programm für unsere Kinder, für unsere Gesellschaft, für unsere Familien. Auch ganz abgesehen von diesen ganz offensichtlich unmoralischen, teilweise ja schon fast pornografischen Sendungen, die da gesendet werden. Aber das Unterschwellige ist genauso gefährlich. Fällt euch das noch auf oder seid ihr das schon so gewohnt, von dem Zeug berieselt zu werden? Achtet mal ganz bewusst drauf, wenn ihr irgendeine Show oder irgendeine Serie anseht, achtet mal ganz bewusst drauf, welcher Lebensstil, welche Weltanschauung wird da propagiert. Lasst euch nicht nur berieseln. Tut mal bewusst Fernsehen. Welcher Kommissar oder welcher Serienheld ist noch glücklich verheiratet und seinem Ehepartner treu? Liebevoll zu seinen Kindern. Welcher hat überhaupt Kinder? Welcher hat mehrere Kinder? Macht das mal bewusst, in welchen Beziehungen leben diese Serienhelden? Welche Welt wird uns denn vorgespielt in diesen Serien, in diesen Dokus? Das geht in eine ganz bestimmte Richtung. Das ist auch überhaupt nicht ausgewogen. Es ist ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit, das uns da gezeigt wird. Die traditionelle Familie zum Beispiel wird als Auslaufmodell dargestellt. Aber ist es die Wirklichkeit in unserer Gesellschaft? Nee, die Tatsache ist, die meisten Paare sind noch immer verheiratet. Und die meisten Kinder wachsen bei Mutter, Vater auf traditionelle Familie. 85% der Bevölkerung sehen in der Ehe und der Familie die sinnvollste Form des Zusammenlebens. Wir wissen, die allermeisten Jugendlichen wünschen sich zu heiraten. 76% der Jugendlichen wünschen sich eigene Kinder. 83% aller 30-Jährigen wollen mit ihrem Partner das Leben lang zusammenbleiben. Das würde man nie denken, wenn wir Fernsehen, oder? Das ist nicht die Realität, die uns da vor Augen gehalten wird. Was für Vorbilder sind diese Star-Moderatoren, die hier Millionen Gagen bekommen? Von uns letztendlich, das Geld wird uns weggenommen. Was für Vorbilder sind das? Wir haben als Familie bewusst keinen Fernseher daheim. Aber ich war vor, schon ein bisschen her, 1,5 Jahren oder so, als wir unsere Eltern besucht haben, haben die Wetten, das geschaut und dann haben wir uns halt dazugesetzt, haben mitgeguckt. Ich kann mich noch erinnern, da war so eine, ich kenne die ganzen Namen nicht von diesen Moderatoren-Stars, aber so eine absolut peinliche, kindische Frau in ein lächerliches, pink glitzerndes Outfit gezwängt. Kindisch bis zum Gehtnimmer, und dann war irgend so ein amerikanischer Rapstar als Gast, ich glaube 50 Cent oder wer das war, Und diese Blondine hat ihn dann vorgerappt, wie gerne sie Geschlechtsverkehr mit ihm haben würde. Und ich bin aufgestanden und habe gedacht, das kann ich mir nicht mehr ansehen. Das ist nicht auszuhalten. Das ist nicht Bildung und auch keine gute Unterhaltung. Das ist schlicht und einfach Schrott. Wie werden bibelgläubige, evangelikale Christen dargestellt im Fernsehen? Ganz krasses Beispiel ist, 2009, glaube ich, war es, sind zwei Studienkolleginnen von der Carina in Jemen ermordet worden. Also waren auf der Bibelschule, waren dann als Krankenschwestern, haben sie in einem Krankenhaus gedient dort und wurden von muslimischen Extremisten ermordet. Was hat unser Fernsehen dazu zu sagen? In der ZDF-Sendung Frontal 21 wurden diese Missionarinnen mit Terroristen verglichen, mit Selbstmordattentätern. Verrückt, unglaublich. Unlängst hat der NDR sehr negativ über die radikalen Christen auf dem Kongress der christlichen Führungskräfte berichtet. Und das ist bei Wahn keine radikale Gruppierung. Das ist das Bild hier. Die sagen, wir produzieren ein ausgewogenes Programm, das die Meinungen in der Gesellschaft widerspiegeln. Nee, stimmt gar nicht. Die kommen dem Programmauftrag überhaupt nicht nach. Ich habe mitgekriegt, im März, April hat das SWR-Radio eine ganze Woche dem Thema Gender-Mainstreaming gewidmet und den schwulen, Lesben, Transgender-Leuten wie immer da eine Bühne geboten. Ich meine, wenn man das Zeug anhört, wird man meinen, die Hälfte der Deutschen wären irgendwie homo oder bi oder sonst was. Und für relativistische Sexualerziehung im Kindergarten und in der Grundschule, wo dann Unmoral als normal erklärt wird und ermutigt wird, ist völliger Quatsch. Das ist nicht die Realität. Es gibt in Deutschland ungefähr genauso viele evangelikale, bibeltreue Christen wie Menschen, die den normalen heterosexuellen Lebensstil ablehnen, so 2-3%. Wie viel Sendezeit wird uns im Vergleich angeboten, wo wir unser Anliegen oder unsere Anliegen präsentieren können? Wie wäre das, eine Woche lang biblisches Weltbild im Radio zu verbreiten? Nee, das Programm ist überhaupt nicht ausgewogen. Es repräsentiert nicht unsere Gesellschaft. Wenn wir bibelgläubigen Christen ein Thema sind, dann werden wir verhöhnt und ausgelacht und lächerlich gemacht und verleumdet. So sieht es aus. Und ich weiß noch aus meinem Studium, es ist eine wissenschaftlich erwiesene Tatsache, dass die Journalisten statistisch gesehen liberaler sind als der Durchschnitt der Gesellschaft. Und die verbreiten ihre Meinung ganz einfach. Die sind nicht gewählt, das ist auch nicht irgendwie demokratisch kontrolliert oder so, irgendwie. Wir werden schlicht und einfach manipuliert und in eine gewisse Richtung gedrückt von Menschen, die, wie ich immer mehr herausfinde, ziemlich arrogant sind und einfach, ja, ihr Ding, den Rest der Welt aufdrücken wollen. Es wird hier ganz bewusst in unserem Fernsehen Propaganda für einen unchristlichen, unmoralischen Lebensstil gemacht. Das ist so. 70% der Fernsehsendungen beinhalten Sexualität, 34% zeigen Sexualpraktiken. Der typische Jugendliche, der so zwischen 3 und 5 Stunden täglich fernsieht, sieht etwa 14.000 Hinweise auf Sexualität und 2.000 Sexualakte jährlich im Fernsehen. Und die wenigsten davon in der Ehe. Davon können wir ausgehen. Das ist wohl so. Umfragen haben ergeben, dass 75% der Jugendlichen der Meinung sind, dass die erotischen Inhalte im Fernsehen Jugendliche beeinflussen. Die überwiegende Mehrheit ist der Meinung, dass Fernsehen sie zu einem freizügigen Sexualleben verführt. Und Studien bestätigen das, den Zusammenhang zwischen Fernsehkonsum und freizügigem Sexualverhalten. Ebenso bestätigen sie auch den Zusammenhang zwischen sexueller Freizügigkeit und Depressionskrankheiten. Levine und Kilburn, das sind zwar weltweit führende Forscherinnen in diesem Themenbereich im Studium von Auswirkungen des Medienkonsums auf Kinder und auch auf Frauen. Und soweit ich weiß, sind das keine Christen, ja, die forschen an der Universität in Boston. Die berichten von 300 Studien, die zeigen, dass die permanente Aussetzung gegenüber erotisierender Werbung, Popmusik, Fernsehserien und so weiter dazu führt, dass sich Mädchen als pure Objekte empfinden. Und ihr wisst es, viele leiden unter emotionalen Ungleichgewichten, krankhaften Angst- und Schuldgefühlen, Depressionen. Es ist nachgewiesen, dass viele Mädels eine gestörte Wahrnehmung ihres eigenen Körpers haben. Und diese zwei Forscherinnen schreiben in einem Buch von ihnen: Wir haben eine Vielzahl von Beweisen dafür, dass diese Sexualisierung von Mädchen heute negative Auswirkungen in den verschiedensten Bereichen verursacht. Dazu gehört die kognitive Funktion, die geistige und körperliche Gesundheit und die Entwicklung einer gesunden Sexualität. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das alles hört, aber mich stört es. Ich bin ein Vater. Ich habe ein kleines Mädchen. Ich liebe meine Kinder. Das könnte auch mal meine Tochter betreffen. Und wie gesagt, wir haben deswegen auch bewusst keinen Fernseher, auch weil wir das Zeug nicht unterstützen wollen. Aber ich meine, wer weiß, ob sie in Zukunft, wie viel von diesem Schrott sie sich reinziehen wird. Der Regensburger Professor für Medienpsychologie Helmut Lukesch hat in seiner Forschung herausgefunden, dass in 78,7 aller Sendungen des deutschen Fernsehens Gewalt vorkommt. An erster Stelle natürlich in den Unterhaltungssendungen, aber an zweiter, und das fand ich eigentlich noch schockierender fast, zweiter Stelle stehen die Kinderprogramme. Und ich meine, das beeinflusst uns auch. Britische Wissenschaftler des UK Medical Research Councils, die haben festgestellt, dass der Charakter von Kindern sich deutlich verschlechtert, wenn sie viel Fernsehen. Die Schulleistungen ebenso, offensichtlich. Also das private und auch das öffentlich-rechtliche Fernsehprogramm in Deutschland hat einen zerstörerischen Einfluss auf unsere Gesellschaft, auf unsere Kinder, auf unsere Ehen und Familien, auf die Seelen von Menschen. Das ist einfach so. Und das Beste dran ist, wir sollen zumindest für die Öffentlich-Rechtlichen die Rechnung dafür bezahlen. Nach dem Motto, einfach für alle. 17,50 Euro im Monat. Und in Wahrheit ist es viel, viel, viel mehr natürlich. Ich hatte im April eine Gerichtsverhandlung zu dem Thema und vor mir war ein Ehepaar dran, das war so ein Massending, da wurde einer nach dem anderen abgehandelt. Vor mir war ein Ehepaar dran, die haben zwei Wohnungen, in keiner einen Fernseher stehen und die müssen zweimal bezahlen, obwohl sie offensichtlich nicht an zwei Orten gleichzeitig sein können. Also einfach für alle, ne? Nach mir war ein Mann dran, der musste für drei Wohnungen bezahlen und dann natürlich, wenn die Leute auf die Arbeit gehen, dann bezahlt der Chef für den Arbeitsplatz auch nochmal und wenn sie im Firmenauto fahren, dann zahlt er auch nochmal dafür und wenn du im Supermarkt gehst, dann zahlt der Supermarkt auch nochmal dafür. Also in Wahrheit letztendlich zahlen wir Konsumenten das alles und wir zahlen viel, viel mehr als die 17,50 Euro. Und selbst wenn wir gar kein Fernseher haben, selbst wenn wir gar nicht konsumieren. Ab 2013 ist es so. Da soll man zahlen, nicht mehr, weil wir es nutzen. Ich meine, das wäre ja angemessen. Wer was nutzt, soll auch bezahlen. Nee, jetzt müssen wir zahlen, einfach weil wir wohnen. Oh, was für ein toller Zusammenhang. Das ist ein Skandal eigentlich, finde ich zumindest. Aber der Konsens der Institutionen in Deutschland ist, der Schrott muss finanziert werden, auf Teufel komm raus, egal was. Und wir sollen gezwungen werden, mitzufinanzieren, was unsere Kinder zerstört und womit wir nicht übereinstimmen. Ich persönlich habe beschlossen, ich mache da nicht mit. Ich habe Einspruch erhoben gegen all diese Beitragsbescheide und geklagt, wie viele tausend andere auch in diesem Land. Ich bin davon überzeugt, es ist verfassungswidrig. Und niemand kann mich zwingen, gegen mein Gewissen zu handeln und was zu finanzieren, was ich nicht will. Ich will mich nicht mitschuldig machen an diesem Wahnsinn. Und wie gesagt, ich bin gerade in diesem Prozess da, ihr könnt auch beten dafür. Ganz spannende neue Erfahrung. Okay, aber zurück hier, den Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, wir müssen weise umgehen mit den Medien. Und das Fernsehen ist ja fast so, das Medium Fernsehen an und für sich ist ja fast so wie Hypnose schon. Ne? Also es bringt uns dazu, irgendwie so wie eine Kartoffel in der Couch zu liegen und uns berieseln zu lassen, das Hirn auszuschalten. Und das macht uns dann manipulierbar, natürlich. Aber die Programmgestaltung ist leider Gottes eben zu einem hohen Prozentsatz schädlich. Das heißt für uns, wir müssen Fernsehen bewusst konsumieren oder auch bewusst nicht konsumieren. Und wir müssen auch unsere Kinder zu einem bewussten, kritischen Umgang mit diesem Medium erziehen. Und der wird anders aussehen als bei den meisten anderen Kids in unserem Land. Also auf jeden Fall weniger. Experten raten eigentlich, unter 3 Jahren sollten Kinder gar nicht Fernsehen. Der Hirnforscher Manfred Spitzer sagt, Fernsehen schädigt die Gehirnentwicklung. Und er ist auf der radikaleren Seite, er empfiehlt für Kinder und Jugendliche gar nicht fernzusehen. Andere sagen so im Alter zwischen 3 und 6, also maximal eine halbe Stunde, nicht mehr. Und wir müssen unseren Kids helfen, das zu reflektieren, was sie sehen. Mal zu hinterfragen, welches Weltbild wird hier gerade vorgespielt? Welches Gottesbild? Was für ein Menschenbild? Was für ein Familienbild wird da gerade vermittelt? Oder wenn sie kleiner sind, fragt man natürlich einfacher. Hey, sind die gerade so miteinander umgegangen, wie Jesus das uns vorgelebt hatte? War das gerade gut oder war das gerade schlecht? Welche Einstellung haben die Helden? Das fängt schon bei den Kinderfilmchen an. Welche Einstellung hat die kleine Prinzessin ihren Eltern gegenüber? Beobachtet mal bewusst. Lass uns wieder zurückkommen zum ganzen großen Kontext. Kontext der Flut ist die absolute Bosheit der Menschen. Und die Flut ist eigentlich die Konsequenz davon, ist Gottes Gericht, ist die Folge davon. Unser Gott ist ein heiliger, reiner, guter, gerechter Gott und deswegen wird er das Böse richten. Und eigentlich schätzen wir das, oder? Also ich könnte keinen ungerechten Gott anbeten oder einen Gott, dem alles egal ist. Das wäre für mich nicht anbetenswert. Und ich glaube, wir haben gar keine Ahnung, wie sehr ihn Sünde stört und verletzt und ihm zuwider ist. Und das auch wieder vor allem, weil er uns lieb hat. Seht ihr hier in den Versen 6 und 7 haben wir zweimal gelesen, es reute den Herrn. Das heißt nicht, dass Gott nicht gewusst hat, was passieren würde. Heißt auch nicht, dass Gott seine Meinung geändert hat oder wenn er es gewusst hätte, dass er die Menschen nicht erschaffen hat. Das ist nicht, was hier gemeint ist. Vers 6 drückt es schön aus. Da lesen wir, es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Oh, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Wir sehen hier das gebrochene Herz eines liebenden Vaters. Das schwere Herz eines liebenden Vaters. Gott, der Vater, leidet mit unserem Leid. Und er sieht hier, wie die Menschen einander kaputt machen und belügen und betrügen und manipulieren und verletzen und ermorden. Und er ist bekümmert darüber. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde bringt immer Verletzung und Tod. Und er ist natürlich besonders bekümmert darüber, wenn seine Kinder misshandelt werden. Ich meine, ist logisch, ihr Eltern, ihr könnt euch da alle reinversetzen. Und wir haben uns im Auto nach Siegen haben uns so ein bisschen unterhalten, ne, über Kinder und so weiter. Und für mich ist das schon so die Horrorvorstellung. Ich habe gesagt, oh Mann, wenn meine Tochter mal irgendwo mit 14 oder so mit irgendeinem pubertierenden Heiden daherkommt, der, wissen wir eh was, im Kopf hat, voll Hormonen. Ah, ich kriege jetzt schon die Krise, wenn ich nur dran denke. Ich meine, wie wäre das, wenn meine Tochter wirklich so einen Heiden heiraten würde? Oder wenn unsere Kinder einen bösen, einen zerstörerischen Lebensweg wählen, sagen wir Drogen oder irgendwie auf die schiefe Bahn geraten. Hey, das bricht uns Eltern das Herz. Und was, wenn die dann den anderen Kindern, die du hast, die dir folgen wollen und dir treu sein wollen, wenn sie die dann misshandeln und sie zerstören wollen, das betrübt dich dann noch mehr. Vielleicht sogar muss irgendeiner von euch Eltern mal so weit gehen, so einen Rebellen eures Hauses zu verweisen. Also ich kenne so Leute, die gesagt haben, hey, ältere Bruder auf Drogen unterwegs und voll auf der schiefen Bahn, und die Eltern mussten sagen, du kannst hier nicht mehr wohnen bei uns, wenn du nicht umkehrst, um die Geschwister zu beschützen. Ich meine, ich hoffe, ich muss das nie tun. Wie furchtbar herzzerreißend muss sowas sein. Aber das ist, was Gott hier in der Flut tut. Und wenn Gott richtet, das dürfen wir wissen, dann ist es immer absolut gerecht und absolut fair. Da bekommt jeder das, was er verdient. Das dürfen wir wissen. Es wird in der ewigen Sicht mal alles gerecht gewesen sein und alles zurechtgerückt sein. Das dürfen wir wissen, auch wenn uns Unrecht angetan wird. Aber was ist gerecht? Ne? Was haben wir verdient? Wir bekommen, was wir verdient haben. Wir haben den Tod verdient. Wir haben die Hölle verdient. Aber dann inmitten dieses dunklen, finsteren, bösen, hässlichen Bildes lesen wir Vers 8. Einen wunderbaren Vers. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Ist eines dieser wunderschönen Abers in der Bibel. Noah aber fand Gunst. Nicht, weil Noah sündenlos war oder perfekt war. Nee, aus Gnade. Gnade ist unverdiente Gunst. Das ist, was Gnade bedeutet. Also du bekommst etwas Gutes, das du gar nicht verdient hast. Gott beschenkt dich einfach. Und das tut er mit Noah. Das tut er auch mit uns. Er ist ein wunderbarer Gott. Er ist ein liebevoller Gott. Gott liebt dich leidenschaftlich. Er hat unverdiente Gunst für dich. Gott hat einen Weg der Rettung geschaffen. Für Noah. Die Arche ist auch ein Bild für Rettung, für Jesus Christus. Letztendlich, Jesus ist die Arche, die Gott uns geschickt hat, um uns aus der Entfremdung von Gott und aus dieser Bosheit, aus der Sünde zu erretten. Flut ist ein Bild für die Taufe, lesen wir im 1. Petrus 3. Gott hat einen Weg geschaffen. Da war eine Tür in die Arche. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Die Tür steht für alle offen. Aber jeder muss persönlich einsteigen. Jeder muss persönlich vertrauen. Jeder muss persönlich glauben. Und leider Gottes, in dieser Zeit waren Noah und seine Familie die einzigen, die eingestiegen sind, die Gott gehorsam waren. Und wir wissen, ich glaube, Hebräerbrief heißt es, dass Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war. Noah hat gepredigt, die 120 Jahre, die sie an der Arche gebaut haben. Aber niemand sonst hat Buße getan und ist mit ihnen reingegangen. Frage für uns ist natürlich immer persönlich. Wie ist es mit dir? Bist du schon eingestiegen in das Boot Jesus, in die Arche Jesus, die er für dich bereitet hat? Wenn nicht, wirst du einsteigen? Wirst du Gott gehorchen? Wirst du dich Jesus anvertrauen? Gott ruft dich. Gott will mit uns einen Neubeginn machen in seinem Reich. Ich möchte zum Abschluss aus der Apostelgeschichte 2 vorlesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es mit mir aufschlagen. Apostelgeschichte 2, Abvers 37. Da lesen wir, als Petrus predigte, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Das ist Gottes Wort an uns heute Morgen. Lasst dich retten aus diesem bösen Geschlecht. Amen.
Amen.
Lieber Vater, wir sind so dankbar, dass du gerecht bist, obwohl uns das manchmal auch echt, heilige Angst, heiligen Schrecken einjagt. Aber ich schätze es, dass du gerecht bist, dass du heilig bist. Und wir danken dir noch viel mehr, dass du gut bist, dass du gnädig bist, dass deine Barmherzigkeit und deine Liebe neu ist, jeden Tag. Und dass du Gnade für uns hast, dass du Rettung, Befreiung für uns bereitet hast. Und dass du Gunst hast, anders zu leben, dieser Bosheit dieser Welt zu entfliehen und anders zu leben. Danke, dass du das für uns bereitet hast. Und Herr, wir wollen einmal mehr bitten, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist. Füll du unser Leben. Leb du dein heiles, gutes, gerechtes, liebevolles Leben durch uns. Und Vater, ich bitte dich, gib uns Gelegenheiten, dass wir es weitererzählen können, dass wir noch viele Menschen mit uns nehmen können in dein Reich, in deine heile Herrlichkeit. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.